Jeremy Rifkin, die Null-Grenzkosten-Gesellschaft. Das Internet der Dinge, kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus. Vermutlich ist dir auch schon aufgefallen, dass der Kapitalismus nicht optimal funktioniert. Während in Bangladesch Sweatshops einstürzen und unterbezahlte Näherinnen unter ihren Trümmern begraben, schießen die Boni der Topmanager und Banker in astronomische Höhen. Doch es gibt Alternativen zum Kapitalismus. Gerade entsteht ein besseres Wirtschaftssystem. Neue Technologien sorgen dafür, dass unsere Art zu produzieren, verkaufen, kaufen und konsumieren sich grundlegend verändert. Und zwar zum Positiven. Jeremy Rifkin ist diesen Veränderungen in die Null-Grenzkosten-Gesellschaft auf den Grund gegangen. Er analysiert, wie sich unsere Art des Wirtschaftens und Zusammenlebens verändert. Im Erfolg von Carsharing-Angeboten, privaten Solaranlagen und Online-Kursen sieht er Vorboten eines neuen Wirtschaftssystems, das auf Kollaboration statt Konkurrenz beruht und in vielen Aspekten demokratischer und ökologischer ist als das System, in dem wir heute leben. Wenn du herausfinden möchtest, wie wir schon in wenigen Jahrzehnten produzieren, konsumieren, lernen und zusammenarbeiten werden, solltest du unbedingt diese Blinks hören. Blink Nummer 1. Durch neue Technologien gibt es immer weniger Arbeit. Wir befinden uns mitten auf dem Weg hin zu einer neuen Wirtschaftsordnung. Das liegt einerseits daran, dass moderne Technologien wie das Internet heute ganz andere Formen der Zusammenarbeit ermöglichen. Andererseits hat der Kapitalismus aber auch einige inhärente Fehler und Probleme, die dazu führen, dass er sich über kurz oder lang selbst abschaffen wird. Einer dieser Systemfehler ist der Zusammenhang zwischen technischem Fortschritt und Arbeit. Kapitalistische Unternehmen lieben neue Technologien, weil sie ihnen viel Geld einsparen. Sobald sich also eine Gelegenheit dazu bietet, ersetzen moderne Unternehmen daher Angestellte durch Roboter. Allein 2011 stieg der Verkauf von Robotern in den USA und der EU um stolze 43%. Das ist für die einzelne Firma logisch und gut. Das Problem ist nur, dass es alle Unternehmen so machen und die Arbeit mittlerweile knapp wird. Ein entlassener Arbeiter sucht sich nicht mehr problemlos eine neue Stelle, sondern bleibt oft über Jahre hinweg arbeitslos. So gehen nach und nach immer mehr Jobs verloren. Von 1995 bis 2002 stieg die globale Produktionsleistung zum Beispiel um mehr als 30%, während gleichzeitig über 22 Millionen Jobs in der Produktion abgebaut wurden. Dabei geht es nicht nur um Kassierer, die durch Kassenautomaten ersetzt werden. Auch komplexere Aufgaben werden von Maschinen übernommen. Zum Beispiel wird die Arbeit heutiger Radiologen in naher Zukunft von intelligenter Strukturerkennungssoftware geleistet werden. Die dadurch entstehende Arbeitslosigkeit stellt ein ernsthaftes Problem für den Kapitalismus dar, denn sie schränkt die Nachfrage ein. Der Kapitalismus beruht auf Wachstum, und wenn die Unternehmen immer mehr produzieren, müssen sie auch mehr verkaufen. Doch Arbeitslose haben nicht viel Geld und konsumieren daher weniger. Die Unternehmen bleiben dadurch früher oder später auf ihren Produkten sitzen oder müssen sie unter Wert verkaufen. Blink Nummer 2. Der Kapitalismus ist ein zum Scheitern verurteiltes System. Es gibt noch ein anderes inhärentes Problem in unserem momentanen Wirtschaftssystem. Dieses Problem erinnert an den alten Witz, dass Ärzte aufpassen sollten, nicht zu gut zu werden, denn sonst heilen sie alle Menschen und machen sich damit selbst überflüssig. Das Gleiche gilt auch für den Kapitalismus. Wenn er zu erfolgreich ist, bricht er irgendwann zusammen. Um das zu verstehen, müssen wir uns einige Grundlagen des Kapitalismus ins Gedächtnis rufen. Die erste Annahme besteht darin, dass sich Angebot und Nachfrage in einem freien Markt selbst ausbalancieren. Schon Adam Smith, der Vordenker des modernen Kapitalismus, hatte festgestellt, dass die Preise fallen, sobald die Nachfrage sinkt. Dieses Gesetz können wir auch heute noch jeden Tag beobachten. Heute importiert Russland zum Beispiel keine Lebensmittel mehr aus westlichen Ländern. Die Nachfrage nach diesen Produkten ist also insgesamt gesunken und daher sinken auch die Lebensmittelpreise in den westlichen Ländern selbst. Umgekehrt gilt natürlich auch, dass die Preise steigen, sobald die Nachfrage wächst. Die zweite Grundannahme ist, dass der Wettbewerb am Markt zu immer größerer Produktivität führt. Kosten bei der Produktion einzusparen ist für die Unternehmen ein großer Anreiz dafür, neue Technologien zu erfinden und anzuwenden, sodass sie ihre Waren billiger herstellen. Das führt dazu, dass die sogenannten Grenzkosten sinken. Die Kosten für die Produktion setzen sich aus Grenzkosten und Fixkosten zusammen. Fixkosten sind zum Beispiel die Miete für die Räume, der Strom und die Gehälter. Grenzkosten sind die Kosten für die Produktion, die für je eine zusätzliche Einheit anfallen. Bei einem traditionellen Buch oder einer Zeitung etwa waren diese Grenzkosten relativ hoch. Die zusätzliche Zeitung musste gedruckt, gelagert und geliefert werden. Jedes einzelne Exemplar war mit Kosten verbunden. Bei Online-Zeitungen sieht das ganz anders aus. Ist ein Artikel einmal produziert, verursacht ein weiterer Leser quasi keine zusätzlichen Kosten. Diese Entwicklung führt dazu, dass viele Unternehmen in eine Krise geraten. Denn dadurch, dass die Produktion viel günstiger wird, steigt das Angebot und die Preise fallen. Oft fallen sie sogar so stark, dass die Unternehmen keinen Gewinn mehr machen. Bei Zeitungen ist das heute schon offensichtlich. Viele Zeitungen stellen ihre Printauflage ein. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren auch in anderen Bereichen bemerkbar machen. Blink Nummer 3. Der Kapitalismus basiert auf Wachstum und stößt an seine Grenzen. Jeder, der versucht, seine eigene Wohnung halbwegs sauber und ordentlich zu halten, weiß, das Leben ist ein ständiger Kampf gegen das Chaos. Für uns ist das nur anstrengend und nervtötend, aber für den Kapitalismus könnte es das Todesurteil sein. Warum? Um das zu verstehen, müssen wir einen kleinen Ausflug in die Physik unternehmen. Unser Universum ist so aufgebaut, dass Energie sich von geordnete in ungeordnete Formen bewegt. Wenn wir nicht ordnend eingreifen, wird sich das Chaos immer weiter ausbreiten. Jedes Objekt, ein Baum zum Beispiel oder ein Klavier, besteht aus bestimmten Ressourcen, wie Kohle oder Wasser, die durch konzentrierte und geordnete Energie zusammengehalten werden. Nach dem zweiten Gesetz der Thermodynamik hat Energie immer die Tendenz dazu, sich zu zerstreuen und nicht mehr verfügbar zu sein. Wenn wir ein Stück Holz oder ein Klavier einige Jahrzehnte unbeaufsichtigt lassen, werden wir das Ergebnis dieses Prozesses beobachten können. Und hier kommen wir von der Physik zurück in die Wirtschaft. Jedes Produkt, das wir herstellen, bindet viel Energie, die wir dann nicht mehr für etwas anderes verwenden können. Jede wirtschaftliche Handlung ist eigentlich ein kleiner Aufstand gegen das Chaos. Ein Klavier besteht etwa aus 10.000 verschiedenen Teilen. Sie alle herzustellen und richtig zusammenzufügen, kostet Energie. Wir müssen dazu Holz und Metall verwenden. Dadurch, dass wir ein geordnetes Klavier herstellen, erschaffen wir ziemlich viel Unordnung an anderen Orten. Im Wald fehlt ein Baum, in der Tischlerei fallen Späne an, Benzin für den Transport wird verbraucht. Der Kapitalismus tendiert dazu, immer mehr zu produzieren. Doch die vorhandenen Ressourcen sind begrenzt. Sobald wir an einem Ende ein Produkt erschaffen, entsteht am anderen Ende neues Chaos. Daher kann das Wachstum offensichtlich nicht ewig so weitergehen. Zum Glück muss es das auch nicht, denn wir werden momentan Zeugen davon, wie sich ein alternatives Wirtschaftssystem entwickelt. Wie genau diese neue Wirtschaft aussehen wird und wie sie unser Leben verändern wird, erfährst du in den nächsten Blinks. Blink Nummer 4. Die neue Ökonomie ist demokratischer und basiert auf Zugang statt auf Besitz. Das Internet hat uns nicht nur Facebook und lustige Katzenbilder beschert, sondern liefert auch gleichzeitig die Basis für ein neues Wirtschaftssystem. Dieses System wird demokratischer und mehr auf Zugang als auf Besitz ausgerichtet sein als unsere bisherige Wirtschaftsordnung. Produktion, Verkauf und Konsum laufen durch das Internet weniger zentralisiert ab. Wir alle werden nicht mehr nur Konsumenten sein, sondern gleichzeitig auch zu Produzenten, Logistikern und aktiven Gestaltern der neuen Wirtschaftsordnung. Das ist für uns etwas Neues, denn bisher waren die meisten von uns es gewohnt, dass große Firmen die Ressourcen kontrollieren. Das liegt daran, dass viele Produkte ziemlich kompliziert herzustellen sind. Niemand von uns kann in seiner Garage ein eigenes Auto zusammenbauen oder mit einem Kohlekraftwerk Energie erzeugen. Dazu brauchen wir eine Fabrik, Arbeiter und viele andere Ressourcen, die sich eine einzelne Person nicht leisten kann. Nur ein großes Unternehmen kann eine so komplizierte und teure Infrastruktur stemmen. Doch genau das ändert sich momentan. Durch das Internet wird ein Großteil der benötigten Infrastruktur sehr günstig und für jeden zugänglich. Das Netz wird nicht nur durch einige Konzerne kontrolliert, sondern wir alle tragen dazu bei. Daher schwindet die Macht der großen Firmen und die einzelnen Menschen haben wieder mehr Gestaltungsspielraum. Plötzlich werden wir alle zu Produzenten oder Anbietern. Dazu brauchen wir nicht einmal viel Startkapital. Jeder kann mit ein paar Euro seine eigene Website bauen oder über einen Account auf einer Plattform seine eigenen Artikel, Fotos oder Filme veröffentlichen. Wir können auch ohne Probleme online unser Auto oder unsere Bohrmaschine vermieten oder verleihen. So werden wir alle vom Konsumenten zum sogenannten Prosumenten. Wir sind Verbraucher und zugleich auch Hersteller. Außerdem wird es in der neuen Wirtschaft weniger wichtig sein, Dinge zu besitzen. Es wird uns reichen, sie zu benutzen. Dieser Trend ist jetzt schon sichtbar. Immer mehr Menschen setzen auf Carsharing, anstatt ein eigenes Auto zu besitzen. Auch Musikstreaming ist eine Facette des gleichen Prinzips. Wir müssen keine CDs oder Platten mehr besitzen, um die Musik anzuhören, die wir mögen. Blink Nummer 5. Der Energiemarkt wird immer demokratischer, nachhaltiger und besser koordiniert. Im letzten Blink haben wir gesehen, dass niemand in seiner Garage ein Kohlekraftwerk bauen und rentabel betreiben kann. Doch auch auf dem Energiemarkt spielt sich momentan eine Revolution ab. Durch Solar- und Windenergie werden wir alle auch in diesem Bereich zu Produzenten. Das ist schön und gut, wenn wir in einer Blockhütte in einem abgeschiedenen Bergtal leben, aber durch das Internet gewinnt dieser Trend noch eine ganz andere Dimension. Wir erleben gerade, wie sich eine Art Energie-Internet herausbildet, das den Konzernriesen langsam das Wasser abgräbt. Noch vor 10 Jahren war der europäische Energiemarkt durch wenige sehr große Stromlieferanten dominiert. Sie stellten Strom in riesigen Gas-, Kohle- und Atomkraftwerken her. Heute erzeugen immer mehr Verbraucher ihre Energie selbst. Das ist umweltfreundlich und wird in vielen Ländern staatlich gefördert. In Deutschland im Rahmen der Energiewende. Wer sein Haus mit Erdwärme, einer Solaranlage oder einem Windrad mit Strom versorgt, bekommt dafür einen Zuschuss vom Staat. Sobald wir mit diesen Minikraftwerken Überschuss produzieren, speisen wir ihn ins Netz ein. Wenn wir einmal zu wenig produzieren, beziehen wir zusätzlichen Strom aus dem Netz. Und hier kommt das Internet ins Spiel. Viele Länder sind gerade dabei, sogenannte Smart Grids zu entwickeln. Dabei handelt es sich um intelligente Stromnetze, die die Energieströme analysieren und so koordinieren, dass Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind. Damit das Stromnetz stabil funktioniert, muss immer die gleiche Spannung herrschen. Das bedeutet, dass Strom, der in das Netz eingespeist wird, an einer anderen Stelle verbraucht werden muss. Nach und nach wird jedes Haus und jeder Verbraucher mit Sensoren ausgestattet, die mit dem Internet verbunden sind und den aktuellen Verbrauch an das Smart Grid senden. So lernen wir immer mehr über unseren Verbrauch und können ihn entsprechend anpassen. Wenn es zum Beispiel sehr heiß ist und wir viel Strom für Klimaanlagen verbrauchen, könnte das Smart Grid eine Nachricht an alle Waschmaschinen senden, dass sie ihren Schleudergang etwas verlangsamen, um so den Stromverbrauch insgesamt stabil zu halten. Blink Nummer 6. Das Internet wird Transport und Logistik revolutionieren. Im Energiesektor können wir viel dadurch gewinnen, dass einzelne Erzeuger und Verbraucher besser miteinander vernetzt und koordiniert werden. Doch nicht nur beim Strom, sondern auch bei allen anderen Waren steckt ein enormes Potenzial in der Verbesserung von Logistik und Transport. Dieser Bereich wird momentan von vielen Unternehmen noch stiefmütterlich behandelt. Jeden Tag kommen innovative Produkte auf den Markt, doch wenn es darum geht, sie effektiv von A nach B zu bringen, sieht es bei den meisten Unternehmen heute noch so aus wie vor 20 oder 30 Jahren. Die Ressourcen, die für Logistik und Transport nötig sind, werden nicht besonders geschickt genutzt. So ist ein durchschnittlicher LKW in den USA nur zu 60% beladen. Das liegt daran, dass am Zielort nicht mehr Waren nachgefragt wurden. In den Lagern sieht es auch nicht viel besser aus. Oft werden Produkte extrem weit entfernt von ihrem Bestimmungsort gelagert. Und wenn sie dann verkauft werden sollen, müssen sie durch das halbe Land transportiert werden. Noch komplizierter verhält es sich bei Produkten, die Kühlung benötigen. Dort kommt neben den besonderen Erfordernissen auch noch Zeitdruck hinzu. Es passiert oft, dass Lebensmittel entsorgt werden müssen, da die Kühlkette unterbrochen wurde oder sie nicht schnell genug in die Läden kamen. Einer der Gründe dafür ist der, dass viele Unternehmen ihre eigene Logistik betreiben und sie von anderen Unternehmen abschotten. Wenn sie diese Einstellung ablegen, haben sie heute mit dem Internet, GPS und Sensortechnik die Chance, ihre Infrastruktur viel effizienter zu nutzen und dadurch viel Energie und Ressourcen einzusparen. Lager und Transport könnten von mehreren Kunden genutzt werden, die ihren Bedarf über das Netz koordinieren. So könnten wir nicht nur Waren schneller an ihren Zielort bringen, sondern auch unsere Umwelt entlasten. Alles, was dazu fehlt, ist ein Umdenken bei den Unternehmen. Doch da sich die Wirtschaft des Teilens, die Sharing Economy, immer weiter durchsetzt, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre ineffizienten, firmeneigenen Logistiksysteme aufgeben und beginnen, die Ressourcen mit anderen zu teilen. Blink Nummer 7. Der 3D-Druck ermöglicht eine demokratischere und ökologischere Produktion. Seit der zweiten industriellen Revolution ist die Massenproduktion bei der Herstellung von Waren der Standard. In großen Fabriken werden riesige Stückzahlen produziert, denn Massenproduktion sorgt für niedrigere Grenzkosten. Diese Tatsache gerät heute ins Wanken, denn durch neue Technologien sinken die Grenzkosten und dadurch können mehr und mehr Menschen zu Herstellern werden. Eine Schlüsselrolle wird dabei dem 3D-Druck zufallen. Er sorgt dafür, dass die Produktion demokratisiert wird. Bald wird jeder genau das Teil, das er benötigt, im Copyshop um die Ecke oder sogar zu Hause selbst herstellen. Die 3D-Drucktechnik entwickelt sich schnell weiter. Heute ist ein guter 3D-Drucker schon für $1,500 zu haben und in den nächsten Jahren wird der Preis weiterfallen, während die Qualität steigt. Außerdem basiert der 3D-Druck auf Open-Source-Software, sodass auch hier kein großes Unternehmen seine Macht ausüben kann. Viele Hobby-3D-Drucker sind schon heute in Netzwerken organisiert, in denen sie ihre Ideen austauschen und sich gegenseitig beibringen, wie 3D-Druck funktioniert, sodass die Kosten für gute selbstgemachte Produkte weiter sinken. Der 3D-Druck ist nicht nur günstig, sondern er ist auch viel umweltschonender als viele traditionelle Herstellungsarten. Denn dadurch, dass wir immer nur exakt so viel Material verbrauchen, wie wir für das Produkt benötigen, schonen wir Ressourcen. Bei der traditionellen Herstellung fällt viel Abfall an. Wenn wir zum Beispiel einen Klavierdeckel aus Holz herstellen, wird er aus einem größeren Holzstück zurechtgesägt. Der Rest des Holzstückes wird zu Spänen und nutzlosen Kleinteilen. So wird viel Material verschwendet. Beim 3D-Druck wird viel weniger Material verwendet, oft nur genau so viel, wie eigentlich benötigt wird. Außerdem ist die Produktion durch 3D-Druck energieeffizient, da weniger Produktionsschritte nötig sind. Ein weiterer Vorteil liegt in dem Bereich, mit dem wir uns im letzten Blink beschäftigt haben. Dadurch, dass 3D-Drucker bald sehr verbreitet sein werden, können wir Teile und Produkte direkt dort herstellen, wo wir sie brauchen. Die Kosten für Transport und Logistik fallen komplett weg. Auch hier beginnen die Grenzen zwischen Produzenten und Konsumenten zu verschwimmen. Das Gleiche passiert auch in einem ganz anderen Bereich, in der Bildung. Blink Nummer 8. Unser Bildungssystem wird sich grundlegend verändern. Bis heute gilt es als Schummeln oder Spicken, wenn sich Schüler in einer Klassenarbeit gegenseitig die richtigen Antworten verraten oder sie heimlich auf einem Zettelchen nachsehen. Unser Bildungssystem ist am Wettbewerb orientiert. Jeder Schüler versucht, die besten Noten zu bekommen und dadurch seine Chancen auf einen guten Job zu erhöhen. An der Schwelle zu einer kollaborativen Gesellschaft ist dieses Prinzip fehl am Platz. Das Internet verändert unseren Umgang mit Informationen grundsätzlich. Auswendig lernen und Konkurrenz sind Verhaltensweisen, die vor 20 oder 30 Jahren vielleicht einen Vorteil brachten. Heute sind sie ziemlich nutzlos. Wir können jede Information binnen Sekunden nachschlagen. Entscheidend ist heute, was wir daraus machen. Und dabei sind wir im Team viel besser, als wir es als Einzelkämpfer jemals sein könnten. Doch das Internet wird im Bildungsbereich nicht nur als Informationsquelle und Türöffner zu einer teamorientierten Lernkultur dienen. Es wird auch immer mehr Bildungsinhalte selbst bereitstellen und damit Bildung und Qualifikationen viel mehr Menschen als heute zugänglich machen. Die Grenzen zwischen Klassenzimmer und Internet werden immer weiter verschwimmen. Dasselbe gilt für die einzelnen Fachbereiche. Bisher waren sie strikt getrennt, was man daran erkennt, dass die Fakultäten an den Unis sich oft in unterschiedlichen Gebäuden befinden. Dadurch, dass wir heute Informationen und Menschen viel einfacher miteinander verbinden, nimmt die interdisziplinäre Forschung ständig zu. Es ist heute immer noch sehr verbreitet, Schüler als kleine Maschinen zu betrachten. Sie sollen so viel wie möglich lernen, Anweisungen befolgen und gute Leistungen erbringen. Doch schon heute sehen wir, dass viele Lehrende und Schulen umdenken. Sie erkennen, dass Kinder von selbst lernen wollen und die Lehrkräfte ihnen dazu nur den passenden Rahmen geben müssen. Projektarbeit, Teamarbeit und Selbstbestimmung werden nach und nach den klassischen Frontalunterricht ablösen. So vollzieht sich in der Bildung das, was wir auch bei der Produktion, der Energie und der Logistik beobachten. Sie wird demokratischer, individueller und besser. Das waren die Blinks zu Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft von Jeremy Rifkin. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass der Kapitalismus schon bald durch eine Wirtschaft des Teilens abgelöst wird, in der wir viel intensiver als heute zusammenarbeiten und persönlicher Besitz an Bedeutung verliert. Der Übergang zu dieser neuen Wirtschaftsordnung hat bereits begonnen.